Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Heise Meets, willkommen zur aktuellen Folge. Und wir beschäftigen uns heute mit einer Frage, die kann man in einer IT-Runde ebenso engagiert diskutieren wie am Biertisch. Nämlich, kann man KI in der Datenarbeit trauen? Vermutlich gibt es dazu über 1000 Meinungen. Für uns bei Heise Meets ist heute eine Meinung wichtig. Und das ist die von Michael Berthold von Kneim. Hallo Michael in Konstanz.
Hallo Matthias.
Michael, wenn man das googelt, Michael Berthold, dann stößt man schnell auf einen Wikipedia-Eintrag und stellt fest, du bist der Urenkel von Professor Gottfried Berthold, Professor für Botanik an der Uni Göttingen. Schon ein paar Tage her, 1887 war er da Professor, bis 1923. Meine Frage, liegt die Wissenschaft bei euch in der Familie?
In den jüngeren Generationen wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen. Also mein Großvater war Physiker, mein Vater ist promovierter Physiker und hat Halbleiterforschung gemacht bei Bosch viele, viele Jahre. Aber original ist mein Urgroßvater der Sohn eines Bauers. Und das war der klassische zweite Sohn, der damals eben nicht den Hof bekommen hat, sondern die Ausbildung finanziert bekam.
Und du profitierst noch ein bisschen heute davon?
Kaum. Nein, den Hof wüsste ich nicht, dass es den noch gibt. Aber das ist also die Geschichte geht nicht besonders weit zurück.
Michael, wir sprechen über Kneim, K-N-I-M-E, die kostenlose Open-Source-Plattform, die es Menschen ermöglicht, ganz einfach und intuitiv mit Daten zu arbeiten, von einfachen Tabellenanalysen bis hin zu komplexen KI-Anwendungen. Du hast das auch als Autokennzeichen, KN für Konstanz ist naheliegend. Wie ist das entstanden?
Genau. Und eigentlich sollte das Kind früher KIM heißen, Konstanz Information Miner, weil man üblicherweise nicht nach Daten gräbt, sondern nach Informationen in diesen Daten gräbt. Und KIM ist natürlich als Name schon besetzt. Also haben wir aus dem Konstanz, das KN vom Nummernschild, genommen, das IM und das E rundet das Ganze so ein bisschen ab. Und natürlich kann man das dann auch als Kennzeichen bekommen, wenn man ein E-Auto fährt. Dann kriegt man nämlich auch das E am Ende.
Wenn ich so dran denke, Heise Meets, da sind 4 E drin. Man müsste mal in den Fuhrpark gucken, wie viele E-Autos da tatsächlich stehen. Ich kann es dir nicht sagen. Aber vom Auto zu unserem Thema. Kann man der KI trauen in der Datenarbeit? Michael, wie erklärst du das, wenn dich jemand fragt? Kann man KI trauen?
Ich würde sagen, es hängt gewaltig davon ab. Wenn es darum geht, ist KI gut genug, um mir irgendwelche Vorschläge zu machen, um erste Einsichten in Daten zu generieren, dann durchaus. Wenn es darum geht, der KI zu trauen, dass sie mir korrekte Aussagen für die Zukunft macht, auf die ich dann zum Beispiel meine Budgetplanung ausrichte, dann würde ich sagen, lieber nicht.
Kannst du das an einem Beispiel vertiefen?
Genau. Wenn ich zum Beispiel die KI frage, gibt es interessante Zusammenhänge zwischen Verkäufen von gestern und dem, was wir 3 Tage vorher getan haben, dann liefert mir die KI irgendwelche Muster. Dann werde ich aber hinterher trotzdem nochmal nachschauen, ob die Muster tatsächlich statistisch signifikant sind, ob die wirklich vorliegen oder ob das eine dieser berühmten Halluzinationen war. Wenn ich die KI allerdings frage, wie sieht mein Umsatz in 3 Monaten aus, damit ich dann entweder 3 Leute mehr einstelle oder eben nicht, dann sollte ich mir hinterher sehr genau angucken, wie die KI zu diesem Schluss gekommen ist, dass wir tatsächlich im nächsten Quartal 300.000 Euro mehr verdienen.
Das heißt, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, KI in der Datenarbeit mit Vorsicht, Fragezeichen?
Genau. Das kommt gewaltig drauf an, was ich will. Also ich sehe KI immer als einen Ideengeber, als einen Hypothesengenerierer, aber nicht als den, der mir die tatsächliche Wahrheit gibt.
Wir haben am Anfang schon ein bisschen darüber gesprochen, wie Kneim eigentlich entstanden ist. Der Wissenschaftler spielt eine Rolle. Wie habt ihr Kneim ins Leben gerufen?
Seit 30 Jahren mache ich Forschung im Bereich KI. Ich habe also mit neuronalen Netzen auch schon angefangen während meiner Diplomarbeit. Wir haben, als ich den Lehrstuhl in Konstanz bekommen habe, im Jahre 2004 habe ich da angefangen, haben wir mit der Entwicklung dieser Open-Source-Plattform angefangen. Und die Idee war eigentlich zu Beginn, dass wir, da wir angewandte Forschung bei mir im Lehrstuhl machten, wir brauchen eine Werkbank, in die wir alle unsere Forschungsergebnisse reinstöpseln können, sodass die Leute in der echten Welt, also in der Industrie, tatsächlich auch einsetzen können. Das war der Initialgedanke hinter dieser Open-Source-Plattform. Open-Source macht Sinn, das sorgt nämlich dafür, dass wir sehr viele andere Open-Source-Projekte, die wir auch brauchen für einfach nur für Vergleich, für Visualisierung, für Daten, für viele andere coole Dinge, leicht einbinden können und dass wir auch dafür sorgen können, dass andere Forscher ihre Sachen in NIME einbinden. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert.
Und wie ging es dann weiter?
Es ging dann so weiter, dass diese Open-Source-Plattform von ziemlich alleine relativ viel eingesetzt und relativ breit eingesetzt wurde. Und dann kamen zwei Firmen auf uns zu, mit denen wir damals sowieso ein bisschen kollaboriert hatten auf Forschungsebene und sagten, das ist ja super cool, damit kann der Einzelne unglaublich schöne Sachen machen mit seinen Daten oder ihren Daten. Aber wir brauchen Software, die uns ermöglicht, auch zu kollaborieren, ein bisschen Rechtemanagement, diese klassischen Enterprise-Themen eben auch abzudecken. Und das hat dann dazu geführt, dass wir 2008 eine Firma ausgegründet haben aus der Uni, die sich um diese eher kommerzielle Softwareentwicklung gekümmert hat.
Das klingt so bescheiden, wenn du das sagst. Wir haben eine kleine Firma gegründet und wir machen das. Ihr habt Niederlassungen, die gehen weit über Konstanz hinaus.
Ja, mittlerweile sind wir ein bisschen größer. Wir haben also auch in Texas, in Austin, muss man glaube ich dazu sagen,
wenn
man Texas sagt, ein Büro. Wir haben Büros in Berlin, auch in Zürich. Genau, wir sind mittlerweile über 200 Mitarbeiter. Ist über die Jahre schon gewachsen.
Und sagst du uns auch einen Satz zu den Kunden von NIME, dass man das so ein bisschen einordnen kann? 200 Mitarbeiter sind ja nicht so für den Selbstzweck da.
Das stimmt. Wir haben Kunden so ziemlich aus allen großen Bereichen international. Ich war vor kurzem erst in Australien und habe da ein paar Kunden besucht. Das sind große Banken, das sind Telekommunikationsunternehmen, das sind die berühmten Retailer, das sind Automobilfirmen, unter anderem hier in Deutschland. Das findet sich alles. Das hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass üblicherweise die Kunden zu uns kommen, dadurch, dass sie vorher schon die Open-Source-Plattform eingesetzt haben und die ist beliebig einsetzbar. Da geht es darum, Daten zu bearbeiten, Daten auszuwerten, Daten zu visualisieren. Das trifft man überall. Und diese Art von Use Cases, diese Art von Anwendungen schlagen dann bei uns auf und dann sehen wir teilweise mit Erstaunen, was die Leute damit alles machen.
Ich muss noch mal nachbohren, damit ich das besser verstehe. Beispiel Autoindustrie hast du gesagt. Und du hast am Anfang auch gesagt, naja, ich kann relativ klar sagen, was war, aber ich kann noch nicht abbilden, was wird. Ich weiß noch nicht, wie sind meine Verkäufe, was brauche ich und so weiter. Was macht beispielsweise die Autoindustrie?
Die Autoindustrie, also das klassische Thema dort nennt sich Predictive Maintenance. Und die Idee dabei ist, zu überwachen, was die Autos da so draußen alle tun. Deswegen mag die Automobilindustrie es auch sehr gerne, wenn die Autos nach Hause telefonieren sozusagen. Und dann frühzeitig zu erkennen, dass da irgendeine merkwürdige Auffälligkeit ist. Das muss gar nicht unbedingt schon heißen, dass ich weiß, was kaputt geht, aber ich sehe schon, holla, da ist aber irgendwas Komisches, was sich da aufbaut. Und das kann dafür sorgen, dass ich vielleicht nur wenige Tage vor dem üblichen Werkstattbesuch merke, dass da ein großer Rückruf auf mich zukommt als Automobilhersteller. Das ist so klassisches, also Ausreißererkennung nennt sich das, dass man eben in den Daten Dinge versucht zu finden, die sonderbar aussehen.
Soweit leuchtet mir das ein. Du hast doch die Finanzbranche genannt. Ich will nicht hoffen, dass die auch Rückrufe haben. Wie nutzt die Finanzbranche euer Tool? Wie kann NIME mir da helfen?
Das ist ein schönes Beispiel, weil es eine völlig andere Art von Anwendung ist. Also in der Finanzbranche sind wir üblicherweise nicht in den Vorhersagen unterwegs, weil da hängen doch immer gleich viele, viele Millionen möglicher Gewinn dran, sondern in der Finanzbranche wird NIME viel verwendet, um Daten kontrolliert, dokumentierbar, transparent aufzubereiten, zusammenzuführen und auszuwerten. Also ich hatte eine schöne kleine Anekdote. Ganz zu Beginn war NIME bei einer kleinen Schweizer Bank im Einsatz. Und die hatten früher ihr Reporting für die Schweizer Nationalbank immer mit Excel gemacht. Da wurden die Daten in Excel reinkopiert, und dann wurde der Report generiert, und dann wurde es weggeschickt. Und dann riefen die uns nach ein paar Tagen NIME-Nutzung an, ganz aufgebracht und sagten, NIME taugt ja gar nichts, das ist alles falsch.
Also wir dann natürlich gerne alles.
Hört man gerne, sind wir natürlich sofort hingerauscht und haben das untersucht. Und dann stellte sich raus, dass die im Laufe der Jahre durch dieses Reinkopieren in Excel hatten sich Fehler eingeschlichen. Das heißt, die hatten jahrelang die falsche Zahlen an die Nationalbank übermittelt und NIME ermöglicht ja eben diese Dinge, diese manuellen Tätigkeiten mit Daten sauber, dokumentiert, reproduzierbar zu automatisieren. Und dann mache ich das, was ich jedes Quartal aufs Neue machen muss, eben nicht mühsam über Excel 3 Tage hin und her kopieren, sondern ich drücke einmal den Knopf bei NIME, dann läuft der Workflow und dann fallen hinten die jetzt von diesem Quartal sauber aggregierten Daten raus.
Und dann stimmt da alles mit den Franken. Noch ein Beispiel, Human Resources. Wie funktioniert NIME da? Wie könnt ihr unterstützen?
Da gibt es viele verschiedene Anwendungsfälle. Also teilweise, das ist natürlich teilweise ein bisschen kritisch, wenn wir da auch mit Personendaten anfangen zu arbeiten und das ethisch natürlich auch ein bisschen fragwürdig ist, teilweise zumindest. Also man kann eingehende Bewerbungen automatisch klassifizieren und schon, ich sag mal so, wir wollen sie vielleicht nicht gleich aussortieren, aber an die richtigen Abteilungen übermitteln. Nehmen wir mal den schöneren Teil dieses Beispiels. Ich kann das aber zum Beispiel auch verwenden, um automatisiert immer wieder mir die Online-Profile meiner Mitarbeiter anzuschauen, um zu sehen, ob die vielleicht sich mit Absprung Gedanken tragen.
Das erkennt NIME?
Das erkennt NIME, wenn ich den Workflow richtig baue, ja. Das sind so klassische Datenanalyse-Dinge. Sehe ich merkwürdige Muster in Daten, die ich vorher schon gesehen habe, bei Leuten, die gekündigt haben, solche Dinge. Das ist so ein klassisches Lernen aus vergangenen Daten, um in der Zukunft dann Vorhersagen treffen zu können.
Das heißt, das Bauchgefühl eines Chefs, da ist einer in der inneren Immigration und kommt nur noch, um den Schreibtisch zu bevölkern, das siehst du vorher?
Teile davon. Man sieht natürlich nicht alles, aber Teile, diese Online-Aktivitäten, die kann ich vorher sehen, ja.
Und das wollen ja viele Unternehmen, egal ob die in der Autobranche sind, Banken, wir könnten noch viel mehr erzählen, wollen ja viele Unternehmen datengetrieben arbeiten. Und oft ist die Datenanalyse, so wie du das beschrieben hast, ein Bottleneck statt der Lösung. Warum? Warum ist es so?
Das liegt meiner Meinung nach ein bisschen an der Historie, dass die Datenanalyse war früher eine kleine Nischenabteilung am Rande von großen Firmen. Denen wurden die Probleme über die Mauer geschmissen und dann schmissen die Antwort zurück und dann passiert erstmal wieder 3 Wochen gar nichts. Das ist das eine. Also wir leben immer noch so ein bisschen in dieser Zeit, wo man diese Fähigkeit, mit den Daten was zu tun, Daten auszuwerten, wirklich jedem gibt. Das läuft unter Data Literacy. Das andere Problem ist meiner Meinung nach, dass viele Datenwissenschaftler tatsächlich noch aus der Informatik oder aus der Mathematik kommen, wo Verfahren für die Datenanalyse entwickelt werden. Und das bedeutet, dass die natürlich, diese Experten sind es gewöhnt, neue Algorithmen zu programmieren und machen nebenher natürlich auch gute Datenauswertung. Aber das heißt, bedeutet nicht automatisch, dass ich jeden, der mit Daten arbeiten soll, gleich ein zu einem Programmierer umbilden muss.
Wenn du jetzt in ein Unternehmen kommst, Bank, Autohersteller, Management, was auch immer, was sind die ersten Fragen, die du stellst, um sagen zu können, hey, hier kann ich euch helfen?
Also ich mache das nicht mehr ganz so oft, weil ich ja mittlerweile bei der Größe von NIME auch mich um andere Dinge kümmere und nicht nur Kundenkontakt. Aber die üblichen Fragen sind natürlich schon, was macht ihr denn zurzeit? Und dann merkt man relativ schnell, wenn es heißt, ja, wir haben da die Gruppe, die programmieren in R oder Python oder SQL oder ich weiß nicht was, und die beantworten alle Datenfragen, dann weiß ich, okay, wir sind auf diesem Level von Data Literacy, wo wir tatsächlich noch dafür sorgen müssen, dass das anderen Leuten auch ermöglicht wird, Daten selber auszuwerten. Oftmals laufen wir natürlich in zukünftige Kunden oder existierende Kunden rein, die schon NIME, also die Open-Source-Plattform, verwenden, wo es dann eigentlich nur noch in Anführungsstrichen darum geht, das breiter einsetzbar zu machen. Das sind eigentlich so die 2 Hauptkernpunkte. Und dann gibt es natürlich noch den Klassiker, der ist jetzt nicht mehr ganz so häufig zum Glück, wo es dann heißt, wir wollen auch Data Science machen, der Nachbar macht es und ist sehr zufrieden damit. Was heißt denn das eigentlich?
Das heißt, ich muss nicht unbedingt programmieren können. Also meine Programmierkenntnisse sind, sag ich mal, überschaubar, so ähnlich wie meine Japanischkenntnisse. Ich muss das nicht können.
Ich bin ja Informatiker, das heißt, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, denn Programmieren heißt ja, ist ja nicht genau das Gleiche als Zeilen von Code zu schreiben. Insofern hast du recht, ich muss nicht Zeilen von Code schreiben können, um Daten auszuwerten, aber ich programmiere durchaus, denn am Ende ist Programmieren heißt, ich setze Logik zusammen und versuche irgendwie am Computer beizubringen, dass er für einige Schritte nacheinander ausführt. Und das mache ich natürlich im Rahmen von so einem NIME-Workflow auch. Ich lese ein Excel-File ein, ich schließe an eine Datenbank an, dann transformiere ich die Daten irgendwie, dann visualisiere ich die. Das sind alles einzelne Schritte, die wir über visuelle Module in so einem Workflow darstellen. Also auf dieser Abstraktionsebene programmiert auch der Datenarbeiter durchaus. Aber er programmiert nicht mehr auf dieser Ebene von, ich schreibe jetzt ganz viele Zeilen Code, um in Python oder in R oder in SQL diese Routine, diese Funktion mit diesen Parametern aufzurufen. Diesen Detaillierungsgrad brauche ich bei der Datenarbeit nicht.
Das heißt, ihr geht in das Unternehmen und helft, Daten und KI zur Kernkompetenz zu machen.
Genau. Und da kommt jetzt auch das Thema KI natürlich wieder rein. Also am Ende machen wir das schon seit 20 Jahren, dass man im Rahmen von NIME natürlich auch künstliche Intelligenz Methoden einsetzen kann. Dieses neue Gen-AI-Thema ist natürlich macht die Tür noch viel weiter auf, noch viel coolere Dinge zu machen.
Was sind so die coolen Dinge?
Das sind so Klassiker wie, dass sich die klassischen, genau, Klassiker wie, das sind so Klassiker wie Texte analysieren. Damit hat man sich vor 5 Jahren doch relativ schwer getan. Also einfach nur festzustellen, hat dieser Text eher einen positiven oder negativen Touch. Da fing man dann an, Wörter zu zählen, und die Wörter waren irgendwie gelabelt mit, das ist üblicherweise eher positiv, das ist eher negativ. Aber mit dem Verfahren hat man nie wirklich den Kontext, den Sinn dieses Satzes verstanden. Und bei sowas sind Gen-AI-Methoden viel, viel besser. Da kann ich den Text einfach hingeben und sage, bewerte mir diesen Text und sag mir, hat er eher ein positives oder eher ein negatives Sentiment. Also so viele dieser Anwendungen, wo Gen-AI reinfließt, sind üblicherweise erstmal Dinge, wo man sehr viel mehr und sehr viel besser mit Texten arbeiten kann. Bilder natürlich auch, aber das ist noch nicht so prominent.
Aber Bilder sind im Kommen, oder?
Bilder sind absolut im Kommen. Also dieses multimodale Bilder, Texte, Audio ist natürlich was, wo Gen-AI fantastisch funktioniert.
Das heißt, im Mittelpunkt steht die Benutzerfreundlichkeit?
Das sind zwei Dinge. Also so wie wir bei Nime AI einsetzen, machen wir natürlich Nime selber, also die Plattform, wo ich diese visuellen Workflows zusammenbaue. Die können wir deutlich einfacher und effizienter zu bedienen machen, indem wir natürlich auch die klassischen Co-Piloten dabei haben, die dir helfen, Workflows zu bauen. Aber du kannst jetzt natürlich auch Gen-AI als Teile dieser Workflows verwenden. Also deine klassischen Analyse-Workflows besser machen durch den Einsatz von Gen-AI.
Ich muss noch mal nachfragen, damit ich das auch kapiere. Du hast beispielsweise Kunden in der Finanzbranche. Ein Finanzer, ein Banker, jemand, der täglich mit Geld zu tun hat, der erkennt sofort, ob eine Buchung verdächtig ist. Der Data Scientist wahrscheinlich nicht so sehr, oder?
Das ist richtig, und deswegen wollen wir ja auch dahin, dass der Finanzmensch selber diesen Workflow baut oder mindestens von der AI den gebauten Workflow anschauen kann, um zu sagen, aha, was du da gemacht hast, liebe AI, liebe KI, das sieht gar nicht so doof aus. Das passt. Und was da hinten rausfällt, die Interpretation dieser Ergebnisse, die überlassen wir natürlich nach wie vor dem Experten, der dann sagt, das ist in Ordnung so, dieser Kunde, der war schon immer ein bisschen komisch, den kennen wir aber gut, oder oh, das ist aber ein komischer Kunde, was ist denn da los?
Und dann geht das Lämpchen an und dann setzt ihr an.
Genau, dann geht das Lämpchen an, und was dann mit dem Lämpchen passiert, ist die große Frage. Also ich sage dann immer so, wenn ich einen automatischen E-Mail-Generator mache, der bei verdächtigen Transaktionen automatisch eine E-Mail schickt, wenn die E-Mail nur in-house rausgeht, also nur an meine Kollegen, dann ist das völlig in Ordnung, vielleicht nicht völlig in Ordnung. Dann ist das akzeptierbar, dass die in 1% aller Fälle völliger Blödsinn ist, weil die nur intern rausgeht. Wenn ich die an meine besten Kunden schicke automatisiert, dann will ich wahrscheinlich, dass die kurz nochmal vorher angeguckt wird.
Und wenn alle Kunden eine etwas merkwürdige Mail kriegen, could be more serious, oder?
Genau, das ist genau der Punkt. Das meine ich auch mit dem, kann ich KI trauen, ja oder nein? Das kommt immer so ein bisschen auf den Anwendungsfall an. Also wenn ich KI nur für mich verwende, um interessante Einsichten in Daten zu generieren und die dann sowieso kritisch hinterfrage, dann darf KI gerne ab und zu halluzinieren. Ja, aber wenn ich das tatsächlich dann an die Schweizer Zentralbank übermittelt, dann sollte ich hinterher nochmal kurz drauf gucken.
Michael Berthold und die Schweizer Zentralbank, das halte ich in diesem Podcast fest. Wo setzt ihr KI-Assistenten bei der Datenarbeit überhaupt ein? Wie macht ihr das?
Also wir sind dann natürlich auch erst am Anfang. Wir haben schon verschiedene Assistenten eingebaut in die Analytics-Plattform. Die helfen dir erstmal nur beim Fragen beantworten. So nach dem Motto, hey, ich habe früher das und das in Excel gemacht, wie mache ich das in Nime? Und dann sagt der Assistent, hey, in Nime gibt es hier 3 Knoten, die kannst du so und so verwenden. Kannst du direkt von hier nehmen und rüberschieben auf den Canvas und damit weiter basteln. Also es ist mehr so eine sehr, sehr intelligente Hilfe, die aber phänomenal hilft beim Anfangen mit der Analytics-Plattform. Dann gibt's den zweiten Assistenten, der dir beim Workflow bauen, den du fragen kannst, hey, bauen wir bitte den Workflow, der A, B, C macht. Und dann klebt der Assistent automatisch die Knoten dazu und die kannst du dir dann hinterher angucken und sagen, jawohl, das passt, sieht gut aus. Das ist also mehr für die Workflow-Assistenz. Und dann haben wir natürlich in Nime, es ist ja nicht so, dass wir jetzt niemand erlauben, zu coden, also zu programmieren im Sinne von Schreiben von Zeilen von Code. Wir haben Python, wir haben SQL, wir haben R, wir haben JavaScript und andere Integrationen, sodass du in einem dieser Module auch ein Stück Code schreiben kannst. Und all diese Knoten, die Code einbetten können in deinen Workflow, die haben auch KI-Assistenten, die dir erlauben, diesen Code schreiben zu lassen. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das funktioniert auch deswegen ziemlich gut, weil diese Art von Aufgaben ja immer relativ isoliert sind.
Das heißt, das ist auch ein Vorteil, dass ihr offen seid für andere?
Genau, das ist Teil dieser ganzen Open-Source-Philosophie schon immer gewesen. Wir machen das nicht, weil wir irgendwie religiös Open-Source sind, sondern weil im Bereich von Data Science so viel Cooles, Neues dauernd passiert, dass das niemand selber kontinuierlich selber integrieren kann, wenn das proprietäre Software ist. Genau. Also unsere Integration zielt immer darauf aus, dass wir gucken, was es schöne neue Technologien gibt und dann idealerweise andere Open Source Libraries einbinden.
Und wenn jetzt der Fall passiert, wir reden ja darüber, kann man der KI trauen? Es ist wirklich mal was schiefgegangen. Also provokant gefragt, Datenfehler gleich Millionenverlust. Und jetzt?
Dann kann ich mit Nime wenigstens hinterher, also wenn ich das tatsächlich nicht vernünftig aufgebaut habe und niemand hat drauf geguckt und die Million ist weg, dann kann ich hinterher aber natürlich immer noch in den Workflow reinschauen und sagen, okay, dieser Workflow, der vor einem halben Jahr gelaufen ist und dafür gesorgt hat, dass diese halbe Million verschwunden ist, der sah genau so aus und hat genau diese Dinge getan. Und dieser Workflow dokumentiert sehr transparent, welche Schritte durchgeführt wurden, um zu einer bestimmten Entscheidung zu kommen. Das ist ein großer Unterschied zu vielen Programmiersprachen, insbesondere denen leider, die im Data Science-Bereich eingesetzt werden, wo üblicherweise nach 2 Jahren die Libraries, die du damals verwendet hast, so nicht mehr existieren und auch oft auch gar nicht mehr das Gleiche tun. Nime ist 100% backwards kompatibel. Das haben wir uns damals sehr früh auf die Fahnen geschrieben. Das heißt, ein Workflow, der vor 5 Jahren irgendein Resultat produziert hat, wird dieses Resultat auch heute noch in der neuesten Version genauso produzieren.
Für euch ist es überhaupt keine Hürde bei Nime, aus der Vergangenheit zu lernen, sage ich mal ganz plakativ in Anführungsstrichen.
Das ist richtig. Also zum einen können wir aus der Vergangenheit natürlich lernen, weil wir sehen, welche Art von Workflows die Leute bauen. Aber wir können natürlich auch in die Vergangenheit zurückschauen. Und da kommt dann so in Themen wie Governance und Auditing und Compliance ins Spiel, die Organisationen zu ermöglichen, ja, selbst Jahre später noch genau zu sagen, wie Ergebnisse erzeugt wurden. Sie können sogar ausprobieren, was passiert wäre, wenn andere Daten damals eingeflossen wären, weil die Workflows eben komplett backwards kompatibel sind und genau das Gleiche Jahre später immer noch tun.
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Genau.
Lass uns mal lieber nach vorne gucken und nicht über die Fehler von vor 5 Jahren reden. In welchen Szenarien ist Gen AI bei der Datenarbeit für euch besonders wertvoll? Wo könnte es so Herausforderungen geben?
Ich denke, dass Gen AI oder diese ganzen KI-Systeme werden nie alle Datenarbeiten komplett autonom auf Zuruf erledigen. Das heißt, wir werden zunehmend natürlich viele einfache Dinge an die KI outsourcen oder einfach nur abtreten, sag mal, kümmere du dich drum. Und es wird zunehmend wichtig sein, dass ich in der Lage bin, wenn ein Ergebnis zurückkommt von der KI, zu sagen, erklär mir, wie du da hingekommen bist. Wie bist du zu dieser Grafik gekommen? Wie bist du zu dieser Statistik gekommen? Und dann habe ich in vielen Systemen eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, zeig mir an, wie du da hingekommen bist. Dann kommen von ein bisschen SQL-Code, ein bisschen Python-Code, ein bisschen R-Code, irgendwelches Zeug, das ich wahrscheinlich nicht kenne. In unserem Fall können wir dann sagen, und das funktioniert jetzt schon ganz gut, zeig mir den Nime-Workflow, mit dem du dieses Ergebnis erzeugt hast. Und diesen Nime-Workflow, den kann ich auch als Nicht-Coder, als Nicht-Hardcore-Programmierer verstehen, nachvollziehen und mir die Teile, die wichtig sein könnten, genau angucken. Und das ist, glaube ich, das Interessante, weil das bedeutet, dass die Datenarbeiter auch in Zukunft noch verstehen müssen, was diese Technologien tun. Also ich benutze da immer dieses Beispiel einer Regressionsanalyse. Ich muss als Datenarbeiter nicht verstehen, wie genau diese Koeffizienten erzeugt wurden. Aber wenn ich nicht weiß, was diese Koeffizienten bedeuten, kann ich mit dem Ergebnis auch nichts anfangen.
Völlig klar. Wenn du es so beschreibst, wie du es gerade gesagt hast, wo sind die Risiken bei der Verwendung von KI-Tools?
Ein großes Risiko sehe ich tatsächlich drin, dass insbesondere die Beginner, die mit AI-Assistenten anfangen, Daten zu analysieren, dass die das einfach als sozusagen gottgegeben nehmen, die Ergebnisse, und die nicht hinterfragen, die aber auch deswegen nicht hinterfragen, weil sie einfach das Detailverständnis der Methoden nicht haben. Es gab mal einen sehr interessanten Artikel, da wurde beschrieben, wie KI für zwei sehr unterschiedliche Benutzergruppen sehr unterschiedlich eingesetzt wird. Das sind die einmal die, die mit einer neuen Technologie beginnen. Da ist AI, muss man da als Lehrer sehen, der einem beibringt, wie es geht, und nicht als jemand sehen, der es für mich erledigt. Sobald ich aber Experte bin, da werde ich natürlich KI verwenden, um Dinge für mich zu erledigen, die ich dann aber schon verstehe, wo ich dann kurz drauf gucken kann, kann sagen, jawohl, das macht alles Sinn, weiter geht's. Genauso wie bei uns die Programmierer, bei Nime die Programmierer ja diese KI-Co-Piloten auch verwenden. Wir sagen denen immer sehr klar, ihr dürft die verwenden, selbstverständlich. Die machen euch deutlich effizienter. Aber jede Zeile Code, die von euch oder von euch bedienten KI kommt, das ist eure Verantwortung, dass das alles korrekt ist.
Michael, du hast zwei Szenarien gerade genannt. Die Absolute Beginner und die Fortgeschrittenen. Ich stelle mir vor, ich benutze Nime jetzt zum ersten Mal. Wer hilft mir beim Einstieg? Ich habe jetzt von dir wahnsinnig viel gehört, möchte jetzt loslegen. Wer hilft mir?
Also meiner Meinung nach viele, viele Lernressourcen online, die wir auch für umsonst anbieten. Also es gibt den Learning Hub, da sind Kurse dabei, da sind Videos dabei, Self-Paced-Kurse, also wo du einfach dir das anguckst, wenn du Zeit hast, abends oder in Kaffeepausen. Wir bieten auch Kurse an mit Lehrern, manche Leute lernen besser so. Und dann die KI-Geschichte ist wirklich dieser eingebaute Assistent, wo du einfach sagst, ich habe das so und so gemacht oder ich will dieses Problem lösen. Bitte bau mir dafür den Workflow oder zeig mir groß, wie es geht. Es gibt einen ganz interessanten Fakt. Also wir sehen bei uns auf dem Forum, das sehr, sehr aktiv ist, haben wir in den letzten, ich sag mal, 6 Monaten gibt es etwa einen 50%igen Einbruch von neuen Posts. Da haben wir uns natürlich erstmal gefragt, was zum Teufel ist hier los? Dann haben wir uns die Posts ein bisschen genauer angeguckt und haben festgestellt, die einfachen Posts, so nach dem Motto, wie lese ich den Excel-File in Nime ein, die schlagen nicht mehr auf dem Forum. Die schlagen aber bei Kai auf, also bei unserem eingebauten Assistenten. Das heißt, viele Leute, gerade für die ersten Schritte, lernen das über diesen eingebauten Co-Piloten. Wichtig ist halt, dass man nicht einfach sagt, oh toll, der hat mir da irgendwas gebaut, so ganz verstehe ich zwar nicht, was es tut, aber ist alles recht so, gut, jetzt habe ich meine Datenprobleme gelöst, sondern dass man Kai dazu verwendet, um zu lernen, was da passiert ist. Und dann, wenn man das akzeptiert, dass für den Anfänger die KI-Integration nicht was ist, was die Arbeit für dich erledigt, sondern die dir ermöglicht, schneller zu lernen, wie man selber Daten bearbeitet, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr erfolgsversprechend. Da habe ich aber allerdings ein bisschen einen Zweifel an der Faulheit der Leute, dass sie es eben nicht tun. Und dann haben wir ein Problem.
Du hast das alles sehr schön zusammengefasst. Das war fast wie ein Schlusswort. Wir müssen allerdings noch zwei Dinge sagen. Zum einen finde ich diese Hilfe und so weiter unter nime.com. Zum zweiten gibt es etwas, wo du von vornherein sagst, ihr müsst das mal ausprobieren, da wird es am schlüssigsten?
Ja, also wir sagen immer, wir müssen, wenn jemand Nime gar nicht kennt, dann müssen wir so einen 2-Tage-Kurs mit jemand machen, damit die einfach uns ein, zwei Probleme zusammen lösen, den Leuten beibringen, wie es funktioniert. Und nach 2 Tagen hat man üblicherweise verstanden, wie das Konzept funktioniert. Und dann hat man vielleicht nur wir haben 4000 Module oder sowas in Nime, hat vielleicht nur 40 davon angefasst, aber hat dieses Gefühl dafür zu sagen, da müsste es doch eigentlich einen Knoten geben, um XYZ zu tun, und den finde ich dann auch. Und um diese ersten 2 Tage irgendwie zu überbrücken, wir haben mittlerweile einen Playground, nennen wir das, auf der Webseite. Das heißt, man muss sich die Nime Analytics Plattform gar nicht mehr runterladen, sondern kann direkt online im Browser schon mal losspielen. Das hilft gewaltig. Was ich machen würde allerdings in dem ersten Schritt, ist auf hub.nime.com mal ein bisschen rumzustöbern. Da liegen nämlich Zehntausende von Workflows rum, von uns, von der Community, die alles Mögliche lösen. Und da vielleicht irgendwas mal finden, was ein bisschen näher an deinen Interessen liegt. Also keine Ahnung, mich interessiert Journal-Analyse. Zack, finde ich ein paar Workflows, die das machen. Und dann versteht man das Konzept, wie das mit dem Workflow-Bauen eigentlich funktioniert, recht schnell.
Michael Berthold in Konstanz, herzlichen Dank. Ich habe viel gelernt in diesem Podcast. Heise Meets. Nein, in diesem Fall. Wir wissen, dein Vorfahr war Biologe. Wir wissen, du fährst ein E-Auto. Und wir wissen, Nime als Open-Source-Plattform kann in der Datenanalyse weit helfen, aber nicht alles übernehmen. Stimmst du mir zu?
Stimme ich dir zu.
Herzlichen Dank, und ich freue mich auf eine baldige Fortsetzung dieses Podcasts bei Heise Meets mit Hanheim.
Danke an dich, Matthias.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.